Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Nach drei aufregenden Wochen an der Börse wird es aktuell in meinen Augen zumindest ein wenig ruhiger und es scheint so, als ob die größten Einbrüche hinter uns liegen und wir nicht mehr viel zu erwarten haben. Ist das jetzt nur so ein Gefühl von mir oder wächst da wirklich langsam Gras über die Sache oder ja, haben wir uns mittlerweile einfach daran gewöhnt, dass jeden Tag Meldungen kommen wie der DAX sinkt oder steigt um 3%?
Also es ist sicherlich von jedem etwas. Also die Börse neigt dazu, bei Krisen, je länger sie dauern, umso abgestumpfter zu werden. Das sehen wir hier sicherlich zu einem guten Teil. Wir haben, wie gesagt, alles auf dem Tisch liegen, was die Gefährlichkeit dieser Pandemie angeht. Wir haben, ich möchte es mal jetzt wirklich so sagen, die täglichen Wasserstandsmeldungen über neue Infizierte und leider auch neue Tote. Aber das ist halt, wie gesagt, so ein Gewöhnungseffekt, der sich da am Markt breit gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gerade in den letzten Tagen ja diese Multimilliarden-Dollar- und Euro-Programme präsentiert bekommen, die letzten Endes die Aussage trafen, gerade die Notenbanken bzw. Zentralbanken werden alles tun, alles bezahlen, was in ihrer Macht steht, um die Märkte stabil zu halten. Gleichzeitig haben auch die Regierungen entsprechende Unterstützungsprogramme angekündigt. Wie gesagt, in Amerika reden wir ja hier über die unwahrscheinlich große Summe von 2 Billionen Dollar. Deutschland selber ist nicht ganz so viel dabei und wir wissen auch, wir bekommen jetzt die Meldung rein, dass es mit den Hilfskrediten ja auch zumindest für die Kleinen relativ holprig beginnt. Aber wichtig ist ja für den Markt, dass hier ja Handlungsfähigkeit demonstriert wird. Und das ergibt eine Gesamtlage, wo natürlich gesagt wird, wir sind jetzt noch nicht auf dem Zenit der Krise, aber wir kriegen so langsam eine gewisse Vorstellung davon, was es uns am Ende kosten wird. Und die Diskussion, die wir jetzt ja zum Beispiel auch in Deutschland haben, dass schon darauf gedrungen wird, dass es einen gewissen Termin gibt, wann denn die ganzen Kontaktsperren oder Ausgangssperren und die ganzen Restriktionen wieder nach und nach zurückgeführt werden. Das zeigt eigentlich, dass der nicht nur der, ich sag mal so, der einfache Mann auf der Straße oder der Wissenschaftler, der Ökonom und der Politiker darüber nachdenken, wie geht's denn langsam weiter in Schritt einer baldigen Normalisierung, sondern natürlich auch die Börse. Und das spiegelt sich letzten Endes alles in den Kursen wieder. Wir haben immer noch eine sehr hohe Volatilität im Markt. Wir hatten ja jetzt auch so den einen oder anderen etwas schwächeren Tag wieder. Aber man merkt halt wirklich, und dann nehme ich jetzt mal den DAX so als Vorbild, nach der deutlichen Lösung von den Tiefs, wir hatten ja bei rund 8.440 Punkten im DAX hatten wir ja das Krisentief letzten Endes. Jetzt geht es schon wieder um die 10.000-Punkte-Marke. Und das ist auch aus charttechnischer Sicht eigentlich ganz, ganz wichtig, weil letzten Endes sagen halt viele, damit haben sich die früheren Spitzen, die es gab, in den vergangenen Jahren, also wir reden da jetzt auch vor allen Dingen so in dem Bereich der damaligen Finanzkrise und Eurokrise, charttechnisch nochmal bestätigt. Und damit haben wir jetzt so wirklich einen Boden erreicht auf diesem Niveau, halt so um die 8.500, 9.000 Punkte, das augenscheinlich belastbar aussieht. Und wenn diese Meinung sich langsam im Markt festsetzt, dann denken halt die Anleger wieder daran, okay, jetzt könnte man ja so den einen oder anderen gefallenen Star wieder langsam einsammeln, weil letzten Endes das alles Material, was man verkaufen wollte, ist ja verkauft worden inzwischen. Mhm. Also geht's jetzt daran, darauf zu orientieren, was kann man wieder einsammeln, und das spiegelt sich eigentlich in solchen Tendenzen, wie wir es jetzt gerade dieser Tage haben, wieder, wie gesagt, hohe Volatilität bleibt erhalten, aber die Grundrichtung scheint sich so langsam wieder ins Positive zu verbessern.
Okay. Gerade in der Krise sind ja jetzt ja besonders Länder stark betroffen, die auch vor der Krise schon wirtschaftlich angeschlagen waren. Ich gucke da speziell in die Richtung von Spanien, aber eben auch von Italien. Denn in diesen Ländern werden jetzt die Schreie immer lauter nach sogenannten Corona-Bonds. Was verbirgt sich denn hinter solchen Bonds und was ist das eigentlich?
Ja, also da wird eine alte Idee in ein neues Kleid gepackt. Denn Corona-Bonds sind ja oder sollen ja nichts anderes als Euro-Bonds sein. Und wer schon ein bisschen länger an der Börse ist, mag sich da vielleicht dran erinnern, dass wir diese Diskussion schon in der Euro-Krise 2010, 2011 geführt haben, wo Länder auch wie Italien, Spanien, Portugal, Griechenland am Rande des Staatsbankrotts, sage ich mal, standen. Und damals hat halt auch die EZB im Prinzip alle Bedenken über Bord geworfen, eben mit Anleihenprogrammen, die bis dato gar nicht denkbar waren im europäischen Kontext, eben geholfen, dass diese Länder finanziell wieder stabilisiert worden sind. Es gab dann auch Hilfskredite vom IWF zum Beispiel. Und in diesem Zusammenhang war auch damals schon diskutiert worden, ob es nicht sozusagen eine Vergemeinschaftung der Schulden gibt, also sprich gemeinschaftlich herausgegebene Anleihen.
Wo heißt das jetzt eigentlich, dass quasi alle Euro-Länder dann ihr Geld quasi in einen Pott schmeißen, also ihre Schulden in einen Topf schmeißen und dass das dann auf die anderen Euro-Länder verteilt wird?
Nein, das In der Grundkonzeption soll das heißen, dass im Prinzip ein Land oder wer auch immer da federführend ist, eben Anleihen ausgibt, die halt aber durch die gesamte Staatengemeinschaft garantiert sind. Und garantiert heißt dann so die Theorie nach ihren entsprechenden Kapitalanteilen an der EZB. Müssen uns das so vorstellen, also die EZB als Zentralbank ist quasi sozusagen die Spitze und jedes Euroland hat halt einen rechnerischen Kapitalanteil an dieser Bank. Bei zum Beispiel Deutschland sind es ungefähr 25%. Das heißt, wenn es solche Euro-Bonds gäbe, würde Deutschland für 25% der Summe selbst mit seinem Haushalt haften. Und Deutschland ist dabei der größte Haftungsnehmer. Also alle anderen, Frankreich, Spanien, Italien und bis hinein in die kleineren Euro-Länder, die haben natürlich geringere Anteile.
Deswegen, das hört sich für mich aber jetzt irgendwie nicht so glücklich an für
Deutschland. Nee, deswegen gibt es ja auch in Deutschland den größten Widerstand gegen diese Euro-Bonds. Aber es geht eigentlich noch einen Schritt weiter, weil hier offenbart sich eigentlich ein ganz wesentlicher Dissens zwischen den südlichen Euro-Ländern und den nördlichen Euro-Ländern. Also südlich wäre halt, wie gesagt, Portugal, Spanien, Italien, auch Frankreich quasi als südliche Hegemonialmacht. Und auf der anderen Seite die Nordländer mit Deutschland an der Spitze, Österreich, Holland, Belgien. Na, Belgien ist so ein bisschen Zwischending, weil sie sehr frankophil sind. Aber auch zum Beispiel die osteuropäischen Länder, die sich noch nicht so ganz positionieren wollen, aber die natürlich auch nicht für andere haften wollen. Also dieser ganz grundsätzliche Dissens besteht halt daraus, wer soll für welche Schulden haften. Und damals sind ja gerade die Deutschen in die Währungsunion mit dem Versprechen gelockt worden, eben es wird nie eine Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone geben. Und jeder deutsche Politiker weiß, wenn diese Mauer fällt, dann werden hier in Deutschland die innenpolitischen Verhältnisse ganz, ganz anders werden. Weil dann kann sich
anders sowohl, in welche Richtung?
Naja, es wird wahrscheinlich dann doch in die Richtung gehen, dass dann die Konservativen oder wie man ja heutzutage so schön sagt, die rechten Kräfte und die Euro-Kritiker weitaus mehr Auftrieb bekommen. Also im Prinzip letzten Endes dann auch wahrscheinlich, also auch die, also im Prinzip die politischen Ränder Auftritt bekommen. So, okay. Also wir haben jetzt, wie gesagt, diese Euro-Bond-Idee, die es schon eine ganze Weile gibt. Damals ist das abgebogen worden mit der Installation des sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Das ist eine Institution, ist ein komischer Name, aber ist eine Institution. Die ist mit ungefähr 400 Milliarden Euro an Kapital ausgestattet. Und dieses Kapital kann sie an die Euro-Länder als Kreditlinien vergeben. Mhm. So war die grundsätzliche Idee dahinter. Diesen ESM, den gibt's heute auch noch. Und zum Beispiel Deutschland hat gesagt, naja, liebes Italien oder Spanien, wenn ihr hier durch die Krise in finanzielle Schwierigkeiten kommt, dann könnt ihr ja die ESM-Kreditlinien in Anspruch nehmen. Der Haken dabei ist, die ESM-Kredite sind im Normalfall mit Auflagen für die Haushaltsdisziplin der jeweiligen kreditnehmenden Länder vertreten. Und das wollen Italien und Spanien nur überhaupt nicht.
Also, heißt das, die wollen quasi Geld ohne eine Gegenleistung?
Richtig. Das ist auf den Punkt gebracht. Sehr gut. darum geht's eigentlich. Jetzt ist halt wirklich die spannende Frage, wer wird sich am Ende durchsetzen? Ich fürchte, weil die Südländer haben auch durchaus die Unterstützung durch die EZB in dieser Idee, weil dass es irgendeinen faulen Kompromiss geben wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich tatsächlich dann irgendwann mal Eurobonds geben wird. Also das muss man einfach mal abwarten. Ich denke mal, es wird irgendeinen faulen politischen Kompromiss geben, in dessen Rahmen zum Beispiel der ESM auf komplett alle Vorbedingungen oder Auflagen verzichtet und dann einfach das Geld, was in seinem Topf ist, dann entsprechend verteilt. Mhm. Das
müsste ja dann aber schon trotzdem noch zurückgezahlt werden, oder?
Das ist dann halt die Frage, ne? welche Regelungen es dann gibt. Gut, bei Eurobonds müssten ja auch irgendwann mal getilgt werden. Aber wir wissen ja, letzten Endes unter bestimmten Voraussetzungen geht es ja nie darum, Schulden tatsächlich zu tilgen, sondern sie meistens nur zu refinanzieren. So funktioniert im Prinzip der Anleihenmarkt. Man nimmt Geld auf, man arbeitet mit dem Geld und wenn die entsprechenden Anleihen fällig sind, dann geht man wieder an den Kapitalmarkt, holt sich frisches Geld, bezahlt damit halt die entsprechend fällig werdenden Schulden zurück. Und so funktioniert es nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Staaten. Und das wäre natürlich dann letzten Endes so ein finanzielles Perpetuum mobile, was sicherlich sich auch Italien und Spanien wünschen würden, dass hier Geld in die Kasse kommt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Jetzt hat doch aber auch die EZB-Hilfspakete ähnlich wie Deutschland angekündigt. Kommen denn diese Hilfspakete nicht gerade auch deutschen Ländern dann zugute?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, die EZB hatte ja angekündigt, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm massiv ausweitet, also im Prinzip mit allem, was nötig ist. Das Problem dabei ist, zumindest wenn man halbwegs noch die Regeln einhalten möchte, dass die Anleihenkäufe, die die EZB tätigen kann, auch nur nach dem Kapitalschlüssel funktionieren. Also das heißt, die EZB kann zum Beispiel italienische Anleihen nur nach deren Anteil am Kapitalschlüssel kaufen. Ich weiß jetzt nicht, jetzt muss ich mal überlegen, der liegt, glaube ich, ungefähr so im Bereich von 15-17%. Außerdem gibt es eine Obergrenze, also die EZB darf maximal ein Drittel der Schulden eines Landes kaufen. Mhm. So, also da gibt es schon noch Beschränkungen. Was die EZB noch im Köcher hat als mögliches Instrumentarium, ist das sogenannte OMT-Programm. Das hat man damals auch zur Euro-Krise aus der Taufe gehoben. Das besagt, dass die EZB kurzfristige Anleihen eines Euro-Landes in unbegrenzter Höhe kaufen kann, ohne sich an den Kapitalschlüssel zu halten. Das heißt also, die EZB könnte jetzt eigentlich dahergehen und kurzfristige Anleihen von Italien halt in unbegrenzter Höhe kaufen. So, das ist jetzt letzten Endes der Status quo. Aber wie gesagt, es ist halt immer ein Problem, was der Markt daraus macht. Ne? Wenn die EZB hier quasi als letzte Bastion einspringen muss, dann wird wahrscheinlich der Markt trotzdem Italien eine höhere Rendite, also sprich teurere Refinanzierungskosten, zugestehen, als es zum Beispiel Deutschland macht. Wenn wir einen Eurobond hätten, dann würden die Zinsen, die Italien oder Spanien zahlen müssten, deutlich fallen, während sie, weil ja Deutschland zum Beispiel eine höhere Haftungssumme übernehmen müsste, für Deutschland steigen würden. Also das heißt, es ist keine Win-Win-Situation, sondern die einen würden profitieren und die anderen würden verlieren. Das ist halt jetzt das Dilemma, was letzten Endes aber nur politisch gelöst werden kann.
Okay, und wer entscheidet das jetzt letztendlich?
Ja, normalerweise eigentlich die Regierungschefs.
Ja, okay.
Aber da muss man halt sehen, wie es war. Also das tatsächliche Kräfteverhältnis in der Eurozone ist halt in der Hinsicht noch relativ unklar, weil wir haben auf der Seite, haben wir natürlich gerade dieses Dreigestirn, Frankreich, Spanien, Italien, die halt zum Beispiel für Eurobonds sind. Auf der anderen Seite Deutschland, Niederlande und Österreich, die gegen Eurobonds sind. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Länder, die sich noch nicht so direkt positioniert haben. Da ist halt dann jetzt endlich die Frage, wenn es dann wirklich zu einer Entscheidungssituation kommt, wer sitzt hier am längeren Hebel, wer geht halt, wie gesagt, den faulen Kompromiss ein. Das ist halt so die Unsicherheit, die wir letzten Endes auch als deutsche Verbraucher und Kapitalanleger halt mittragen müssen.
Hört sich für mich so an, als ob das eine ziemliche Herausforderung für die Eurozone, für Europa wird.
Also ich habe es letztens so benannt, es könnte ein Spaltpilz werden, weil letzten Endes prallen hier wirklich komplett unterschiedliche Auffassungen von Geldpolitik und von Fiskalpolitik aufeinander. Die Südländer, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, haben immer schon eine ganz andere Art der Geldpolitik betrieben. Das heißt, wenn sie gemerkt haben, okay, die Wirtschaft läuft nicht so, na, dann wurde halt mal abgewertet, ne, ein paar Nullen weggestrichen oder hat man auch mal ein bisschen Inflation hochtreiben lassen, wie auch immer. Das war, für Deutsche ist Inflation nach den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren heutzutage immer noch ein Schreckgespenst sondergleichen. Und da ist jetzt halt wirklich die Frage, wer sitzt hier am politisch längeren Hebel? Weil natürlich die Südländer sind halt der Meinung, okay, das kriegen wir schon alles hin. Das werden wir dem Markt schon irgendwie verkaufen, aber wir schaffen uns damit Flexibilität.
So wie sie halt in ihrer Art sind.
Ja, aber wie gesagt, das meine ich jetzt nicht despektierlich, das ist halt eine andere Herangehensweise. Auch aus den natürlich den politischen und den Lebenserfahrungen dieser Länder, die damit eigentlich ja immer relativ gut gelaufen sind oder sich irgendwie durchgekommen sind. Andere Länder, wie eben Deutschland, haben eben komplett andere Erfahrungen gemacht, kommen aus einer ganz anderen Richtung. Und dieser Konflikt ist halt in den letzten 20 Jahren war er immer schon da. Er ist oftmals durch irgendwelche Kompromisse zugedeckt worden. Er kam zum ersten Mal durch die Euro-Krise hervor, ist nochmal durch faule Kompromisse zugedeckt worden. Aber jetzt haben wir wirklich, und das hatte ich ja letzte Woche gesagt, wir haben hier wirklich ein historisches Experiment am Laufen, wo keiner tatsächlich weiß, wo wir am Ende rauskommen. Und da brechen natürlich solche alten Konfliktlinien auf. Und ich sage es mal wirklich so, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Euro oder die Eurozone in ihrer jetzigen Verfassung auf ewig bestehen bleibt.
Okay, ja. Ich möchte das Thema Europa mal ganz kurz abschließen für die heutige Folge und nochmal in Richtung Amerika gucken, denn da schlägt aktuell das Virus ziemlich heftig zu. Die Zahl der Infizierten übersteigt mittlerweile die in China. Wird es jetzt nun infolgedessen einen Rückschlag beim Dow Jones nochmal geben, der uns dann vielleicht auch nochmal mit nach unten zieht?
Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier noch einen größeren Rückschlag erneut bekommen. Also letzten Endes sind ja eigentlich die Erwartungen, die es gibt, sowohl was das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr angeht, als auch was die Gewinnerwartungen für die Unternehmen in diesem Jahr angeht, relativ klar. Also wir werden wahrscheinlich in den USA einen Rückgang um 25% der Wirtschaftsaktivität in diesem Jahr insgesamt sehen. Wir werden wahrscheinlich im zweiten Quartal beziehungsweise im ersten und bis zum dritten Quartal dieses Jahres bei den Unternehmensgewinnen in den USA richtig heftige Rückgänge sehen, vor allen Dingen auch im zweiten Quartal. Mhm. Aber das ist letzten Endes alles bekannt und meiner Meinung nach auch in den Kursen schon drin. Die Frage ist halt jetzt, wie schaffen Sie es, ein vernünftiges Krisenmanagement hinzubekommen? Da habe ich noch momentan so ein bisschen die Fragezeichen, weil das alles noch nicht so ganz stringent aussieht, was Amerika da abliefert. Also da gibt es durchaus schon noch Unsicherheiten. Aber letzten Endes sagen uns vor allen Dingen die letzten Tage, dass hier die Anleger schon mal ein bisschen in Richtung Jahresende denken. Und da will eigentlich keiner den Einstiegspunkt so richtig verpassen. Also wir wissen alle, es wird die nächsten Monate richtig schrecklich, was die Wirtschaftsaktivitäten angeht. Das haben wir jetzt halt in den Kursen drin. Die große Frage ist, wie werden sich die Verbraucher positionieren, wenn es auch in Amerika, und da würde ich mal sagen, wir sind Amerika wahrscheinlich so auch so 2-3 Wochen voraus. Aber Amerika hat eigentlich ja bisher immer bewiesen, dass sie irgendwann relativ schnell auf Pragmatismus umschalten können und dann eben aufgrund ihrer reinen Größe eben dort entsprechende Aktivitäten entfalten können, auch Schutzaktivitäten. Ich erinnere jetzt nur mal an den Zweiten Weltkrieg mit ihren Liberty-Schiffen, die sie dann halt in Massenproduktion auf die Weltmeere geschickt haben, dass die deutschen U-Boote da nicht mehr hinterherkamen. Ist jetzt mal nur so zum Beispiel am Rande. Aber man merkt einfach, wenn Amerika wirklich, Amerika ist wie so ein großer Tanker. Der braucht halt eine Weile, bis er die Richtung ändert. Aber wenn er sie ändert, dann halt mit Macht und volle Kraft voraus. Das wird sicherlich noch 2-3 Wochen brauchen. Also die Nachrichtenlage wird sicherlich noch schlecht bleiben. Aber wie gesagt, die Börse denkt schon drüber hinaus. Und wenn dann die Verbraucher, wenn es anfangen, wenn dann so die ganzen Restriktionen auch wieder dort einkassiert werden und dann die amerikanischen Verbraucher sind halt unwahrscheinlich wichtig. Rund 70% des Bruttoinlandsproduktes wird für den privaten Konsum benutzt. Also das ist sozusagen die absolute Grundlage. Jetzt momentan steht alles still. Es wird nicht mehr gereist. Es wird nicht mehr konsumiert. Es wird wenn die Amerikaner wieder nach der Aufhebung der Restriktionen wieder in ihr altes Schema zurückkehren, also wieder konsumfreudig wie sonst was sind, dann werden wir ganz schnell eine Erholung bekommen. Und dann werden wir auch im vierten Quartal wieder positive Gewinne sehen. Wir werden auch wieder positives Bruttowirtschaftswachstum sehen. Und das wird die Börse ganz, ganz schnell vorwegnehmen. Also ich glaube, auch in Amerika haben wir die Tiefs gesehen. Wir bleiben volatil, aber ich sehe hier ehrlich gesagt nicht mehr so den großen Abwärtsdruck.
Okay, nun ist das vierte Quartal natürlich auch noch ein kleines Stückchen hin. Wenn ich da jetzt mal in die Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt blicke, sieht man, dass immer mehr Unternehmen und Firmen in Zahlungsschwierigkeiten kommen und vielleicht im schlimmsten Fall sogar Insolvenz anmelden müssen. Dazu gehören in der aktuellen Lage ja besonders Einzelunternehmen, aber eben auch große Warenhäuser, Modeketten, wie zum Beispiel Galeria Kaufhof oder auch eine Esprit, die heute Insolvenz angemeldet hat. Das ist so die eine Branche, der eine Sektor, der da besonders betroffen ist. Dann gibt es aber noch einen zweiten, und zwar die Touristik. Ja. Kommt denn dort jetzt nun das große Airline-Sterben, das Reisebüro-Sterben? Wie sieht es denn da aus, wenn man in diesen Sektor reingeht?
Also wir haben ja, wie gesagt, in diesem Sektor würde ich eigentlich so drei wesentliche Bereiche einordnen, über die wir reden können. Das sind einmal die Airlines, das sind zum Zweiten, wie gesagt, die klassischen Touristikunternehmen und der dritte Bereich sind im Prinzip die Dienstleister. Gerade auch für die Airlines, also Dienstleister würde ich dann sagen, Flugzeugbauer, Wartungsfirmen etc.
Mhm. Für die ganzen Zulieferer, ne?
Genau. Das Problem ist, dass je kleiner ein Unternehmen ist, es natürlich in solch einer fundamentalen Krise sehr schnell an seine finanziellen Möglichkeiten kommt. Also gerade der Mittelbau in diesem Sektor, dem würde ich persönlich schon höchste Risiken zugestehen oder beziehungsweise versprechen. Und es wird sicherlich auch nicht die letzte Pleite sein, die wir da gesehen haben. Die großen Unternehmen, für die sehe ich eigentlich schon eine gute Möglichkeit, mit vielen Blessuren trotzdem noch durchzukommen.
Okay, was heißt Blessuren? Was meinst du damit?
Blessuren heißt hohe Verluste. Hohe Verluste. Okay. Wir hören ja zum Beispiel ich greife jetzt mal so auf, zum Beispiel die Airlines. Ne? Wir hören ja, zum Beispiel EasyJet hat jetzt angekündigt, dass jetzt sämtliche Maschinen am Boden bleiben. Lufthansa hat vor einigen Tagen angekündigt, dass sie immer weiter zurückfahren, jetzt nur noch 10% ihrer Kapazität quasi nutzen und auch nach der Krise eben der Meinung sind, dass sie auf die Vorkrisenwerte, was die Kapazitäten angeht, so schnell nicht mehr kommen werden. Es gibt neue Schätzungen von der IATA, das ist der internationale Branchenverband der Fluggesellschaften, eben Schätzungen, dass der Flugverkehr insgesamt dieses Jahr um zwischen 30% und 40% einbrechen wird im Jahresvergleich, mit der Maßgabe, dass man vielleicht zum Jahresende hin schon wieder ein bisschen sich erholt hat, aber insgesamt fürs Jahr gerechnet eben mehr als ein Drittel Rückgänge zu verbuchen hat. Und natürlich warnt auch die IATA vor einer Pleitewelle. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, und das haben ja auch viele Unternehmen angekündigt und zeigen das ja auch zum Beispiel mit Dividendenkürzungen oder Einstellung der Dividenden oder dass sie keine Aktienrückkäufe mehr machen, dass sie halt versuchen, jetzt über diese aktuelle Krisenzeit halt wirklich ihr Geld zusammenzuhalten. Und davon wird wahrscheinlich dann abhängen, je nachdem, wie gut solche Unternehmen in der Lage sind, ob sie halt die Krise überleben oder nicht. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel, ich würde jetzt gerne mal einfach nochmal diese drei Säulen, die ich genannt habe, mal ganz kurz abklopfen. Also die einfachste ist jetzt eigentlich TUI als Touristikanbieter. TUI hat sich gerade von der KfW einen Staatskredit geholt, hat jetzt insgesamt Kreditlinien von gut 3 Milliarden Euro. Würde man jetzt auf der Tatsache oder anhand der Tatsache, dass jetzt überhaupt kein Geschäft momentan ist, erstmal als trotzdem vernünftige Basis ansehen, um zumindest die laufenden Kosten zu bezahlen. Wichtig ist jetzt eigentlich für TUI, wann diese ganzen Restriktionen beendet werden. TUI hatte ja schon vor glaube ich, zwei Wochen oder so gesagt, dass man entsprechend der zeitlichen Aufteilung oder zeitlichen Abarbeitung der Krise hofft, dass das Sommergeschäft zumindest noch in großen Teilen gerettet werden kann.
Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall, oder?
Das müssen wir jetzt abwarten. Also ich sag mal so, wenn die ganzen Reiserestriktionen zum Beispiel Ende April, Anfang Mai nach und nach aufgehoben werden, dann würde TUI sicherlich einen Großteil des Sommergeschäftes noch retten können. Genauso darauf setzen können, dass dann die Leute wieder anfangen, zum Beispiel für den Herbst und Winter zu buchen. Und das könnte natürlich dann entsprechend vieles noch abfedern. Aber es hängt halt davon ab, was die Politik da sagt. Ne? Also wenn die Restriktionen bis in den Juni, Juli oder wie manche schon sagen, noch über die Sommerferien hinaus beibehalten werden, dann ist natürlich auch bei TUI das alles sehr auf Kante genägt. Und da werden die 3 Milliarden dann wahrscheinlich nicht ausreichen. Und dann muss man mal gucken, dass man sich noch neues Geld besorgt. Aber da würde ich schon drauf setzen, dass, ich meine, wir hatten ja diese Thomas Cook-Pleite im letzten Jahr, wo wir ja hier auch drüber geredet haben. Glaube ehrlich gesagt nicht, dass die, speziell jetzt auch die Bundesregierung, es zulassen wird, dass TUI Thomas Cook folgt. So, das ist jetzt sozusagen meine Meinung und damit für meinen Punkt hinter dem Tourismussektor. Airlines. Airlines werden, glaube ich, total spannend werden, weil wir hier erstmal von den Kursen extreme Abschläge gesehen haben und wir gleichzeitig wirklich differenzieren müssen. Also ich würde sagen, die schwächeren Airlines, die ich momentan sehe, wären zum Beispiel eine EasyJet und eine Ryanair, die auch noch an der Börse nicht mal so billig bewertet sind, trotz der Abstürze. Da muss ich einfach mal sagen, ich weiß, ich kann es auch nicht einschätzen, inwieweit sie Zugang zu Fremdkapital oder zu Staatshilfen bekommen können. Also die würde ich ehrlich gesagt als Wackelkandidaten sehen. Ganz anders bei der Lufthansa. Also ich glaube, die Lufthansa wird auch in Berlin im Bundeskanzleramt als systemrelevant angesehen und würde dann wahrscheinlich auch entsprechend gerettet werden. Von der Aktienseite her extrem billig bewertet. Also ja. Ich glaube 2021 ein KGV von 3 nur. Ebenfalls interessant ist die IAG. Wird eigentlich keiner kennen, aber das ist die Muttergesellschaft von British Airways. Auch an der Börse extrem billig bewertet, also mit einem KGV von 6 für dieses, von 2 für nächstes Jahr. Also auch hier hängt sicherlich davon ab, inwieweit sie die momentane Krise überstehen kann. Aber würde ich jetzt persönlich auch zu den Airlines rechnen, die das vielleicht noch schaffen. Mein momentaner, ich sag mal so, Lieblingswert ist die Finnair. Ist eigentlich eine kleine Airline, also aus Finnland, wie der Name da schon sagt. Auch recht preiswert bewertet. Aber das Spannende an der ganzen Sache ist, die ist schon zu 55%, glaube ich, in finnischen Staatsbesitz. Also da, glaube ich, wird finanziell nichts anbrennen. Hier geht es halt darum, die Durststrecke zu überstehen. Und Finnair wäre, auch wenn aus deutlich spekulativer Aspekt her, eigentlich so meine momentane Top-Empfehlung in dem Bereich. Bei der Gelegenheit nochmal an alle, das sind hier ganz private Meinungen, also keine Aktienempfehlung im rechtlichen Sinn. Genau. So, der dritte Bereich, das sind halt die Flugzeughersteller, also Airbus und Boeing, wie auch die Zulieferer, also vor allen Dingen die Turbinenhersteller wie MTU und Safran. Safran ist ein französischer Konkurrent von MTU. Da geht es eigentlich wirklich darum, die stehen dann sozusagen in der zweiten Linie. Also wenn es den Airlines wieder ein bisschen besser geht und sie wieder ihr Geschäft machen können, dann werden sie natürlich auch entsprechend wieder Flugzeuge bestellen und werden auch diese Flugzeuge wieder warten müssen. Mhm. Ich glaube, gerade bei Airbus und bei Boeing sehe ich große Chancen, dass sie dass sie als Favoriten für neue Käufer aus dieser Krise herauskommen. Airbus ist auch ein politisches Projekt, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich. Und Boeing ist nun mal eine Wirtschaftsikone für Amerika und nicht nur als quasi Gegengewicht zu Airbus wichtig, sondern auch als Lieferant von Militärtechnik. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Weiße Haus Boeing pleite gehen lassen würde. Mhm. So. Also da haben wir jetzt quasi so den Rahmen abgesteckt. Für diesen Sektor, das ist alles noch sehr kritisch. Deswegen wiederhole ich es auch nochmal, was ich letzte Woche gesagt habe. Wer in diesem Bereich Käufe tätigen will, immer nur mit einer Anfangsposition rein, weil wir haben eine hohe Volatilität. Wir können nochmalige Rückschläge nicht ausschließen. Aber ich sehe eigentlich bei allen diesen Werten, die ich genannt habe, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass wir die Tiefs einfach gesehen haben. Und ja, und deswegen würde ich diesen gesamten Sektor auch derzeit in eine sehr spekulative, aber trotzdem sehr interessante Favoritenrolle stellen.
Okay. Machen wir was ganz anderes. Ich habe letztens die Story über den amerikanischen Hedgefondsmanager Bill Ackman gehört.
Ja.
Denn der hat nämlich auf fallende Kurse gewettet und damit jetzt Milliarden an Dollar verdient. Ja. Ja. Wie kann denn das sein? Wie funktioniert das? Ja, und wie funktioniert das Wetten generell an der Börse?
Ja, also, wie gesagt, im Normalfall ist es möglich, also wenn man an der Börse sich engagieren will, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man wettet, um das mal so landläufig zu benennen, entweder man wettet auf steigende Kurse oder auf fallende Kurse. Wenn ich auf steigende Kurse wette, dann kann ich ganz normal eine Aktie kaufen oder ein Indexzertifikat oder ein ETF und dann darauf hoffen, dass dann halt die Kurse steigen. Wenn ich aber der Meinung bin, die Kurse werden fallen, dann habe ich vor allen Dingen eine Möglichkeit, nämlich ich leihe mir die entsprechenden Aktien, wo ich denke, dass die fallen werden, verkaufe sie dann an der Börse und wenn sie tatsächlich fallen, kann ich sie billiger wieder zurückkaufen, dann dem Verleiher zurückgeben und den Gewinn einstreichen. Das nennt man Leerverkauf. Und das wird sicherlich auch Mr. Ackman so gehandhabt haben. Bloß, dass er natürlich mit seinem milliardenschweren Hedgefonds einen größeren Hebel hat. Für Privatanleger gibt es vor allen Dingen auch die Möglichkeit, über entsprechende Derivate beispielsweise auf fallende Kurse zu wetten. Also das sind zum Beispiel Put-Zertifikate. Also Derivate, die basieren auf einem zugrunde liegenden Wert, also zum Beispiel den DAX oder eine einzelne Aktie. Und mit diesem Derivat kann ich halt nochmal zusätzlich auf die Richtung, die dieser Wert DAX oder Einzelaktie nehmen will, wetten. Wenn ich auf steigende Kurse wette, nennt man das Call. Wenn ich auf fallende Kurse wette, nennt man das Put. Mhm. Und meistens sind solche Derivate halt mit einem sogenannten Hebel ausgestattet, je nach Größenordnung. Das heißt, letzten Endes, wenn sie potenzieren quasi die Gewinnchance. Wenn zum Beispiel der DAX bestimmte Anzahl von Punkten steigt, dann kann zum Beispiel solch ein Derivat halt überproportional zulegen. Also der DAX legt 1% zu, dieses Derivat beispielsweise 10%. Genauso kann das auch in die andere Richtung gehen. Das Problem ist, dass das hochriskante Instrumente sind, die wirklich nur für erfahrene Anleger geeignet sind. Denn diese Instrumente bergen immer oder in der Regel den Totalverlust in sich. Das heißt also, wenn der Markt gegen dich läuft, also du wettest auf steigende Kurse und er fällt, dann kann es ganz schnell passieren, eben durch diesen Hebel, der da drin ist, dass relativ schnell kein Geld mehr übrig ist oder dieses Papier halt wertlos dann verfällt. Genauso ist das halt beim Put, ne? Du wettest auf fallende Kurse und das Papier steigt und entsprechend schnell kann auch hier der Puffer aufgezehrt sein und das Papier dann wertlos werden. Also wirklich nur was für Leute, die sich damit auskennen. Mr. Ackman kennt sich damit sicherlich aus, aber er hat da natürlich die Möglichkeit, entsprechend mit einem deutlich größeren Rat heranzugehen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt gesehen hat, die Corona-Krise, oder ob er relativ schnell dann gesagt hat, okay, das wird jetzt eine ganz böse Angelegenheit und dann entsprechend mit großem Material reingegangen ist. Ich gehe mal davon aus, dass er so ganz klassisch diese Leerverkäufe getätigt hat, also sich Aktien geliehen hat und dann entsprechend verkauft und dann jetzt wieder zurückgekauft hat. Das ist auch für den einzelnen Anleger mal ganz interessant. Gerade zum Beispiel bei Einzelaktien in Deutschland, da gibt es die Verpflichtung, dass zum Beispiel Hedgefonds ihre Positionsaufstockungen oder Verkäufe im Bundesanzeiger veröffentlichen. Das braucht zwar meistens, glaube ich, immer ein paar Tage, bis das dann drin steht, aber man kann zum Beispiel bei einzelnen Werten sehr gut nachvollziehen, wer sich dort wann wie engagiert. Also da gibt es auch im Internet entsprechende Statistiken, wie groß sind denn sozusagen die Leerverkäufe zum Beispiel auf DAX, einzelne DAX-Werte oder MDAX-Werte. Und daraus kann man ableiten, gibt es denn hier einen besonders spekulativen Druck in die eine oder andere Richtung? Und das können Anleger und vor allen Dingen auch ja mehr erfahrene Anleger sicherlich auch dazu nutzen, weil letzten Endes ist es auch so, gerade wenn Leerverkäufe stattfinden und die Aktien dann doch steigen, dann ist das meistens so, als wenn, also da werden auch viele Hedgefonds dann nervös und versuchen dann ihre Positionen wieder glatt zu stellen, also die Positionen zu schließen. Und wenn das gleich mehrere machen wollen, dann gibt es plötzlich eine Übernachfrage nach diesen Aktien, die sie ja zurückkaufen müssen. Und das katapultiert dann meistens die Kurse nach oben. Das nennt man eine sogenannte Short Squeeze. Also da drängeln sie dann alle zum Ausgang und das treibt dann die Kurse. Aber das ist dann schon, ja, ist aber so das fortgeschrittene Szenario für den Anleger.
Okay, gut, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine heutige Einschätzung zu der Situation. Ein bisschen in Überlänge, denke ich, ist aber kein Problem. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt weiterhin gesund. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, die wir hier mal im Podcast besprechen sollen, dann schickt sie uns doch einfach mal zu. Wir sind auf allen gängigen Kanälen unter Papa Erklärmer Börse für euch erreichbar.
Ja, macht's gut. Tschüss.